So oder so ähnlich hört sich ein Abend kurz vor Veranstaltungsbeginn im Tübinger Club Voltaire an. Nach dem vorfreudigen Stimmengewirr erklingen meist Musik oder Stimmen, je nachdem, welche Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne kommen. Der Club Voltaire ist
versteckt, klein, alt.
Mitten in der Altstadt, schön gelegen, alternativ.
Kultur für alle. Und zwar sowohl für die Kulturschaffenden als auch für die Kulturinteressierten. Und das Besondere für mich ist die Lage, dass man in der Innenstadt einen niedrigschwelligen öffentlichen Kulturraum hat. Und B, das ist kein Denkmal mit Zaun und Abstand halten drumherum, sondern das ist ein offenes, lebendiges Denkmal für Jung und Alt. Mehrmals die Woche geht die Tür auf und bei Veranstaltungen kommen Leute rein oder so. Ne?
Das waren jetzt nur ein paar Eindrücke von Menschen, die wir angesprochen haben. Und doch vermitteln sie eine erste Vorstellung vom Club, seiner Lage in der Haaggasse 26b und von seinem Konzept. Der Club Voltaire wurde 1972 als soziokulturelle Einrichtung in Tübingen gegründet. Anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums ist im Rahmen eines Seminars der empirischen Kulturwissenschaft die Idee für dieses auditive Projekt entstanden. In den folgenden Minuten nehmen wir dich mit in den Club Voltaire und erzählen dir von seinem Zuhause und seiner Geschichte. Karin, Jörg, Peter und Ralf werden dir durch ihre Erzählungen ein Gefühl für den Raum geben und zum Schluss möchten wir dir einen Einblick in die besondere Atmosphäre des Club Voltaires vermitteln. Wir sind Juliane Eberhardt und Annika Traub, beide Studentinnen der EKW. Zusammen mit Schauspieler und Sprecher David Liske machen wir dir den Club Voltaire nun für dich hörbar. Der Club Voltaire befindet sich in der historischen Tübinger Altstadt, genauer gesagt in der Haaggasse 26b. Um dorthin zu gelangen, musst du zu Fuß gehen. Vom Rathaus kommend nimmst du die flachen Stufen auf dessen linken Seite und hältst dich oben leicht rechts. Schon stehst du in der Haaggasse am Fuße des Schlosses Hohen Tübingen. Hier reihen sich links und rechts der kurzen, kopfsteingepflasterten Gasse alte Häuser dicht an dicht. Auf der rechten Straßenseite zwischen dem alten Simpel, einer Gaststätte mit verblichenem Charme und einem schön renovierten braun-beigen Fachwerkhaus, in dessen Erdgeschoss sich ein Antiquitätenladen befindet, liegt in zweiter Reihe der Club Voltaire.
Ist ja auch schon in der Hausnummer erkennbar, dass mit diesem B, das ist irgendwie ums Eck und nicht gleich ersichtlich.
Sagt Karin, heute Dozentin am Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft an der Uni Tübingen. Sie war Anfang der 2000er Jahre viel in der Veranstaltungsreihe Club Zatopek im Club Voltaire aktiv. Die Lage der kleinen Kultureinrichtung ist so versteckt, dass du sicher fast daran vorbeigelaufen wärst. Die letzten paar Meter führt eine abschüssige, unebene und schmale Einfahrt zum Haus des Club Voltaires.
Viele bezeichnen es von außen als Hexenhäuschen, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und von innen, es ist einfach alt und hat eine Geschichte, in die das Haus lebt.
Beschreibt Peter, Jahrgang 1963, das Zuhause des Clubs. Er ist heute der einzige festangestellte Mitarbeiter im Club und aktives Mitglied im Verein seit 2015. Das sehr kleine und offensichtlich alte braune Fachwerkhaus liegt in einer Art Hinterhof, umgeben von Wohnhäusern. An ein paar Stellen bröckelt der graue Putz. Direkt vor dem Club wächst eine hohe Kastanie, deren Blätter leise im Wind rascheln. Alles steht sehr eng und dicht.
Sofort ins Blickfeld natürlich schon diese Front mit dem Logo Club Voltaire.
Bemerkt Karin. Über der Tür, die in ein massives Holztor eingelassen und zur Haaggasse ausgerichtet ist, hängt außerdem ein Banner. Darauf ist zu lesen, 50 Jahre Club Voltaire, Soziokultur in Tübingen. Neben der Tür lehnt ein Bücherregal. Am Tor kleben aktuelle und veraltete Veranstaltungsplakate. Die zwei Fenster im Erdgeschoss sind verdunkelt. Auf den Scheiben sind unleserliche Mini-Graffitis gesprüht. Vor dem einzigen Fenster im ersten Stock hängt ein blaues, vorhangähnliches Stück Stoff mit einem großen weißen Peace-Zeichen darauf. Ein Statement gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Rechts vor dem Club und hinter den angrenzenden Häusern lädt eine Sitzecke aus verwittertem Holz zum Pausieren ein. Die linke Hausseite besteht aus schlichtem Fachwerk. Deutlich sind dort alte und erneuerte Balken zu sehen. Die rechte Seite sowie die Rückseite sind gar nicht zugänglich. Dort grenzt der Club gleich an die nächsten Häuser an. Auf dem großen Satteldach wächst stellenweise Moos. Nur zu Veranstaltungen öffnet der Club Voltaire seine Tür. Dann sieht das kleine Haus einladend aus und macht neugierig. Durch einen Vorraum gelangst du in den Veranstaltungsraum. Nur wenig Tageslicht dringt hier hinein. Gleich rechts verbirgt sich hinter einem blauen, schweren Samtvorhang das Stuhllager. Im vorderen Teil des Raumes ist die kleine, leicht erhöhte Bühne mit professionellen Lautsprechern. Schwarze Vorhänge in dem sonst weiß gestrichenen Raum grenzen die Bühne optisch ab. Diagonal gegenüber befindet sich die helle Holztheke mit Barhockern, wie du sie vielleicht aus Kneipen oder Vereinsheimen kennst. An der Rückwand stapeln sich die Getränkekisten verborgen hinter einem schwarzen Vorhang. Zwei alte Holzbalken stützen mitten im Raum die Decke ab, an der Scheinwerfer und eine Diskokugel hängen. Unter einer geschwungenen Holztreppe ganz hinten steht ein Mischpult. Bis auf den seitlich abgetrennten Toilettenbereich ist der Veranstaltungsraum ein kleines, großes Ganzes. Über die Treppe haben nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zugang zur ersten Etage. Hier ist es ganz anders als unten. Der Raum ist voll und unübersichtlich. In alten Schränken stapelt sich das Archiv. Allerlei andere Dinge stehen abstellkammerähnlich umher. An einer Wand sind Zeichen und eine dreifarbige Bordüre mit der Zahl 1582 zu sehen. In einer Ecke stehen improvisiert ein kleiner Tisch mit Stühlen und einem Sofa auf einem grünen Teppich. Dahinter führt eine steile Holztreppe auf den Dachboden. Würdest du den Dachboden betreten können, könntest du sehen und spüren, dass hier oben die Zeit stehen geblieben ist. Durch die Dachfenster dringt helles Tageslicht herein. Das Zwitschern eines Vogels ist laut und deutlich durch die einfache Bieberschwanz-Dachziegeldeckung zu hören. Ralf erzählt uns, dass nach jedem Sturm oder Unwetter die Schindeln, die von innen auf Lücke hinter den Ziegeln stecken, überprüft werden müssen, damit es nicht reinregnet. Bei genauerem Hinsehen fallen einem auch die kleinen Löcher in den Holzbalken auf. Das sind sogenannte Vietlöcher. Diese sind typisch für geflößtes Holz. Gutachten haben ergeben, dass das Holz für das Haus im Winter 1494 geschlagen und das Haus ca. 2 Jahre später gebaut wurde. Jetzt verlassen wir den Dachboden wieder und wissen, das Haus hat eine sehr lange Geschichte. Bist du jetzt neugierig geworden, welche Vergangenheit und Geschichte sich sichtbar und unsichtbar hinter den Balken und Wänden verbirgt? Ja, schön, denn wir möchten nun gemeinsam eine Zeitreise zurück zu den Anfängen der Hausgeschichte machen. Der Ausflug lohnt sich wirklich, denn das alte Haus ist eine kleine Kultur- und architekturgeschichtliche Wunderkiste. Wie eben bereits erwähnt, wurde das Haus im Spätmittelalter um 1496 erbaut. 1477 wurde die Eberhard-Karls-Universität Tübingen gegründet, das nur am Rande zur zeitlichen Einordnung. Das kleine Tübinger Gebäude war ursprünglich ein Wohnhaus und lag außerhalb der Stadtmauer. Hier, in der sogenannten Unterstadt, wohnten die einfachen Leute. Die Nutzung der Hackgasse 26b als Wohnraum wird durch den Befund einer Bohlenstube gestützt. Diese Tatsache untermauert die historische Überlieferung, laut der das Gebäude bereits 1640 eine Behausung darstellte. Damals soll es sich im Besitz der Schreinerfamilie Schrott befunden haben. Bis 1819 wurde es von der Stadt im Primärkataster als Wohngebäude gelistet. Auch das Obergeschoss war wohl von Anfang an in Zimmer unterteilt. An der Südseite bestand die Möglichkeit, über eine Fensteröffnung mit innenliegendem Schiebeladen Licht in die erste Etage zu lassen. Die folgenden Jahrzehnte können leider nicht mehr lückenlos rekonstruiert werden, dafür sind zu viele Spuren der ehemaligen Bewohner verwischt und die Zeit zu lange vergangen.
Ralf ist schon seit 1884 Vorstandsmitglied im Club und hat viel Zeit dort verbracht.
Er bemerkt während einer spontanen Hausführung mit Blick auf die rätselhafte dreifarbige Bordüre mit der Zahl 1582, dass all dies viel Geschichtliches böte, aber man wisse es eben nicht mehr genau. Man könne vielleicht noch graben und das ein oder andere Detail entdecken und daraus ein Puzzle aus Vermutungen erstellen, aber richtig schlüssig werde die Vergangenheit des Hauses nicht mehr werden können. Wenn wir den Hinweisen einer Baugenehmigung und weiteren Archivspuren folgen, dann stellen wir fest, dass das Haus in der Haaggasse 26b um 1700 mit einem Haus im heutigen Hasengässchen verbunden gewesen sein muss. Der damalige Besitzer hatte beide Gebäude mit einer Holzbrücke samt Satteldach auf Höhe der ersten Etage miteinander verbunden. 1701 soll der Färber Konrad Roff das ganze Gebäude für 200 Gulden erworben haben und eine Färberwerkstatt mit 5 Kesseln und einer Presse eingerichtet haben. Die Gerbergrube gibt es heute noch, allerdings liegt sie im Innenhof unter einer schweren Platte verborgen. Später soll außerdem ein Schmied die Räumlichkeiten genutzt haben. Ab 1845 wurde das Gebäude zur Scheune und offiziell als solche tituliert. Im Jahr 1950 zog dann ein Maler- und Lackierbetrieb ein und nutzte das Haus als Werkstatt weiter. Viele Jahre später brachte ein ehemaliger Lehrling dem Club Voltaire ein altes Schwarz-Weiß-Foto von damals vorbei. Darauf sind 4 Männer zu sehen, die vor dem Tor der Werkstatt Theo Schmied stehen. Jörg, Club Voltaire-Mitglied und ehrenamtlicher Veranstaltungsmacher, erinnert sich. Und der
damalige Stift, also Lehrling, hat erzählt, wie sie hier im Gebäude dann immer noch irgendwie ihre Rechenaufgaben und so weiter machen mussten, dass ihnen da manchmal ganz schön schwindelig geworden ist von dem ganzen Lackdunst.
Nachdem der Malerbetrieb Ende der 60er Jahre eingestellt wurde, stand das Haus leer. Schließlich wurde eine Gruppe von Pfadfindern der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, kurz SDAJ, auf das Gebäude aufmerksam. Sie nutzten das Erdgeschoss des kleinen Hauses ab 1970 regelmäßig für ihre Veranstaltungen. Zeitgleich wurde das Obergeschoss als Wohnraum genutzt. Hier lebte zunächst eine Familie. Später zog eine WG ein. Das war in den 1970er Jahren ganz normal, meint Ralf.
Und da war die ganze Altstadt bis unter den Dachfirst irgendwie vermietet an Studentenbuden. Da hat jeder irgendwohin ausgebaut und nur für ein paar Mark was vermietet. Und hier war das genauso.
Wie du nun mitbekommen hast, wurde das Erdgeschoss mit wachsender Regelmäßigkeit als Veranstaltungsraum genutzt. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass der Club Voltaire gerade in die Haaggasse 26b eingezogen ist? Ganz einfach, der Club hat sich in diesem Haus gegründet. Und da diese Antwort doch etwas kurz war, erzählen wir dir jetzt mehr über das vorerst letzte Kapitel der Hausgeschichte. Ralfs Bruder, der ebenfalls schon seit den 80er Jahren im Club aktiv ist, erläutert uns spontan, dass sich mit den SDAJ-Pfadfindern und anderen Gruppen langsam eine regelmäßige Veranstaltungsnutzung etablierte. Anfang der 70er Jahre gründete sich schließlich aus den Reihen der SDAJ der Club Voltaire. Als die Pfadfinder vom Häuschen in der Altstadt die Nase voll gehabt haben sollen und wieder in den Wald wollten, das muss so 1970/71 gewesen sein, ist das Erdgeschoss zu einem Veranstaltungsraum veredelt worden, meint Ralfs Bruder. Am 19.12.1972 gründete sich offiziell der Tübinger Club Voltaire als gemeinnütziger Verein. Zu dieser Zeit gehörte das Haus noch einer Erbengemeinschaft und der Club Voltaire war in dem kleinen, unrenovierten Haus, das wohl mehr einer Bruchbude glich, der alleinige Mieter. Die Gründungsmitglieder kümmerten sich eigenständig um das Haus und gestalteten den Veranstaltungsraum und das Kulturprogramm nach ihren Vorstellungen. Damals wie heute ist der Anspruch des Vereins, ganzjährig Kultur für alle und für jede und jeden zu veranstalten. Das bedeutet, dass im Club Voltaire ein alternatives Programm jenseits des Mainstreams stattfindet. Kultur von unten soll hier eine Bühne bekommen und so einen Platz in der Gesellschaft erhalten. Der Club entstand ganz im Sinne der Studentenbewegung von 68 und die Soziokultur, die eher linkspolitisch und aufklärerisch sein sollte, war damals ganz neu und überhaupt nicht unumstritten. Passenderweise benannte sich der Kulturclub nach dem berühmt gewordenen Franzosen Voltaire, der seinerseits für die Epoche der Aufklärung stand. Dennoch und vielleicht gerade deshalb war das Kulturkonzept den Tübinger Konservativen ein Dorn im Auge. 50 Jahre später ist der Club Voltaire in der Stadt Tübingen nicht mehr wegzudenken. Bis heute wird das Programm von den Ehrenamtlichen eigenständig organisiert und begleitet. Früher gab es in der ersten Etage auch eine Art Büro, erinnert sich Ralf.
Hier oben war, also hier war so eine Art Teeküche, gegen den Gang da hinten, da war das Hauptbüro, da links war ein großer Raum mit langem Tisch, wo man früher Flyer selber gefaltet hat oder so.
Heute gibt es die Büroräumlichkeiten wegen Brandschutzverordnungen nicht mehr, darum muss alles virtuell oder online organisiert werden. Das erschwere die Arbeit. Früher wurde es den Anwohnenden mitunter zu laut und vielleicht auch zu besonders. Daher wundert es dich sicher nicht, dass Jörg rückblickend feststellt:
Der Club Voltaire hat auch lange einen sehr verruchten Ruf gehabt.
Dazu erklärt Ralf:
Man hat da früher auch jetzt so ein Auge drauf gehabt. Und man hatte tendenziell wahrscheinlich lautere Sachen hier drin.
Wie du jetzt bestimmt bemerkt hast, blickt der Club auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Darum wollen wir in dieser gedanklich noch etwas verweilen. Zu Beginn der Club Voltaire-Aktivitäten in den 1970er Jahren unterschied sich der Veranstaltungsraum deutlich von dem heutigen. Karin meint:
Ganz deutlich in Erinnerung habe ich auf jeden Fall, dass die Wand, also die Deckenwand, schwarz war und deswegen der Raum auch total dunkel war. Und es war wie so eine Höhle und an den Seitenwänden, ich glaube auch die waren irgendwie verkleidet.
Jörg beschreibt den Veranstaltungsraum rückblickend als:
Noch kleiner, noch dunkler. Man hat auch nach unseren Veranstaltungen der Boden hier flächendeckend geklebt, weil es einfach schon auch ziemliche Drecksaupartys gab. Das ist heute in der Form nicht mehr möglich oder findet so nicht mehr statt. Ja. Also da hat sich schon ein bisschen mehr ins bürgerliche Lager verschoben, was die Veranstaltungen auch angeht.
Tatsächlich war der Innenraum nicht besonders hell, da eine schwarz lackierte Zwischendecke eingezogen war. Die Wände waren außerdem tapeziert und verkleidet. Diese schufen ganz besondere Möglichkeiten für die kreative Entfaltung. Kultur von allen und für alle wurde hier bisweilen sehr wild ausgelebt. Es herrschte ein Gefühl von Freiheit innerhalb dieser dunklen Wände.
Ich sage immer scherzhaft, das Wall-to-Wall-Vomiting war noch möglich, das geht heute nicht mehr. Und es war freier in dem Sinne, als dass man jetzt nicht so groß das Gefühl hatte, man muss hier auf den Raum aufpassen.
Meint Jörg. Auf die Frage, was damals den Raum besonders gemacht hat, erzählt Karin:
Der besondere Ort hat sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass wir so eine Narrenfreiheit hatten.
Der Charme der vielen Jahre steckte in allen Ecken und Winkeln. Ralf erzählt:
Es war viel dunkel gestrichen und so. Die Decke war etwas niedriger, weil da war eine Luftabsaugungsanlage drin oder so. Also die Assoziation dunkle, verrauchte Bude ist jetzt so ganz falsch.
Das Clubhaus war alt, dunkel und in die Jahre gekommen. Doch genau das gab dem Raum seinen ganz einzigartigen Spirit. Karin beschreibt rückblickend den Raum als Höhle. Es schien so, als sei alles möglich, kulturelle Entfaltbarkeit und Freiheit.
Es war charmanter, das hatte einen anderen Flair, das war anregender in dieser Art von Höhligkeit und Freiheit. Ja? Man wusste, okay, hier können seltsame Dinge passieren, hier ist man offen dafür, hier begrenzt sozusagen der Raum auch nicht das Verhalten.
Ein besonderes Element im Raum stellte damals, besonders für die Zatopek-Veranstaltungen, auch die Dekoration dar. Wie und was alles dekoriert werden konnte, war offen und es durften Elemente an die Wände gepinnt, im Raum aufgehangen oder hingestellt werden. Jedes Mal aufs Neue war der Raum verwandel- und gestaltbar, denn es gab keine Reglementierungen und keine Vorschriften. Die Clubmitglieder, aber auch die Künstlerinnen und Künstler konnten sich frei ausleben. Karin erinnert sich an die Erzählung an die Anfänge des Club Zatopek in den Räumen der Haaggasse 26b.
Als der Club Zatopek, glaube ich, 2001 begonnen hat, dann haben die aus dem Botanischen Garten Palmenwedel geholt und den ganzen Raum mit Palmenwedeln ausgestattet und so indirekten Lampen leuchten. Also es war wie Urwald sah das da drin aus und da gab es dann Cocktails und also man kam dann rein durch die Haaggasse und alles war so schwäbisch Fachwerk und dann kommt man in eine total andere Welt und es ist total schräg und man denkt sich, huch, wo bin ich hier gelandet?
Frei von allen Konventionen wurde die Bühne so unter anderem für die Veranstaltung mit Matratzen ausgelegt und das Programm somit in die andere Raumecke verlagert. Die Bühne war auch damals schon gleich gegenüber der Eingangstür und rundherum mit schwarzen Vorhängen abgehängt, die je nach Bedarf auf- oder zugezogen wurde. Aber über die vielen Jahre ist das Zuhause des Club Voltaires immer renovierungsbedürftiger geworden. Der Zahn der Zeit hatte an Fachwerk, Wänden, Räumlichkeiten und Dach sichtbare Spuren hinterlassen. Diese stammten auch, aber nicht nur von seinen vielen Nutzerinnen und Nutzern. Und als im Innern das Verruchte schon längst ins Verratzte gekippt war und das Charmante seinen Charme zu verlieren drohte, war das Haus von außen und innen so baufällig geworden, dass es einsturzgefährdet war. Mit dem Ziel der denkmalgerechten Sanierung gründete sich 2005 der Verein Haaggasse 26b. Dazu kaufte dieser mit Hilfe eines Darlehens der Stadt Tübingen der Erbengemeinschaft das Haus ab. Diese hatte kein Interesse mehr an dem langfristigen Erhalt des mittelalterlichen Gebäudes. 2006 starteten die Bauarbeiten, während der Veranstaltungsbetrieb zunächst weiterlief. Die Baumaßnahmen wurden von einem Architekten angeleitet und von einer Zimmerei durchgeführt, alles unter Einhaltung der Denkmalschutzbestimmungen. Doch ohne die tatkräftige Unterstützung der ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins Haaggasse 26b wäre die Sanierung nicht möglich gewesen.
Und die Ehrenamtlichen haben halt hier den Hammer geschwungen und Sachen raus oder reingetragen und also die Arbeiten gemacht, die dann natürlich die Kosten drücken.
Erzählt Jörg. Er hatte damals zusammen mit wenigen anderen viel Arbeit in die Sanierung gesteckt. Pro Kopf sollen rund 1000 Stunden ehrenamtliche Arbeitszeit zusammengekommen sein. Zu Baubeginn wurde die erste Etage und das Dach saniert. Die Zwischenwände aus den 1930er Jahren und viele Fußbodenschichten sind rausgerissen worden, erinnert sich Jörg. Während der Arbeiten im Ober- und Dachgeschoss wurde festgestellt, dass wegen der Vernachlässigung früherer Besitzer das Fachwerk sehr beschädigt war. Darauf angesprochen meint er:
Also in diesen jetzt schön renovierten Fachwerkwänden gab es Balken, dicke Eichenbalken, die normalerweise mehrere hundert Kilo wiegen, die konnte man dann nachher mit einer Hand rausheben, weil sie einfach komplett aus Holzstaub bestanden, weil da eben über Jahre einfach der Wurm und das Wasser ganze Arbeit geleistet haben.
Auch das Dach, das seit vielen Jahren undicht war, musste 2007 komplett neu gedeckt werden. An einigen Stellen war auch eine Erneuerung des Fachwerks und der Fassade notwendig.
Also man muss sich das auch so vorstellen, dass zum Beispiel auf der Westseite im Endeffekt die komplette Wand draußen war.
Als Außenwände und Front erneuert und der Veranstaltungsraum renoviert wurden, pausierte die Kulturarbeit im Club ein paar Monate. Mit einer leicht veränderten Raumaufteilung, einer überarbeiteten Elektrik, einer echten Heizung und mit neuem Notausgang zwecks Brandschutz öffnete der Club Voltaire im Herbst 2007 wieder seine Tür. 70% der Bausubstanz wurden bei der Sanierung bewahrt. Somit ist das Haus eines der ältesten, fast noch im Originalzustand erhaltenen Gebäude in der Tübinger Innenstadt. Nach der Sanierung löste sich der Verein Haaggasse 26b planmäßig auf und verkaufte das Haus für einen symbolischen Euro an den Schwäbischen Heimatbund.
Ich bin extra in den Schwäbischen Heimatbund eingetreten, weil ich gucken wollte, was sind das für Leute und wenn die uns hier irgendwie verbieten, ja, unsere wilden Sachen zu machen, dann...
gesteht Karin. Heute ist der Schwäbische Heimatbund der Vermieter des Club Voltaires. Das Verhältnis der beiden Vereine ist gut. Ralf betont jedoch:
Dann mir immer wichtig, dass dieses Gebäude der Kultur zur Verfügung steht, ob der Mieter Club Voltaire oder was weiß ich wie heißt.
Trotz Umbau, sagt er, gäbe es auch immer noch Leute, die sagen:
Ach, in Club Voltaire, ne, das ist die dunkle, verstunkene Bude oder sowas. Es gab schon ein paar Stimmen, die sagen, ja, schön ist es weiter.
Doch was hatte sich im Veranstaltungsraum seit der Sanierung eigentlich verändert? Und wie hat sich das auf das Raumgefühl vor Ort ausgewirkt?
Also der Raum hat schon sich irgendwie schon sicht- und fühlbar und spürbar verändert.
Ich glaube, es ist weniger geheimnisvoll geworden.
Karin findet, dass sich das Raumgefühl im Club seit dem Umbau stark verändert hat und fügt hinzu:
Mir persönlich hat das vor dem Umbau natürlich wirklich besser gefallen. Da hatte ich auch zuerst Angst, dass es jetzt ungemütlich wird, wenn die Wände weiß sind und ich weiß nicht, auch die Decke ist jetzt weiß, ne?
Aber betont sie:
Die Bühne, und das ist, finde ich, wichtig, die ist relativ gleich geblieben. Auch das ist auch was für den Club Voltaire sehr wichtig oder sehr charakteristisch ist, diese Art von Bühne, die den Raum doch irgendwie auch dominiert, aber nicht so groß ist.
Für dich zur Orientierung: Die Bühne ist ca. 4x6 Meter groß und der Veranstaltungsraum misst ca. 8x10 Meter. Und klar.
Der Raum hat definitiv einen Einfluss darauf, was hier stattfinden kann, allein schon von der Größe her. Mhm. Passen halt 120 Leute rein, wenn man nicht bestuhlt. Und wenn man bestuhlt, dann sind es eben 60 bis 80 Leute. Und hier haben sich auch Sachen gegründet, die dann größer geworden sind und entsprechend sich dann andere Räumlichkeiten gesucht haben.
Sagt Jörg. Wir wollten daraufhin wissen, welche Möglichkeiten der Raum bietet und welche Grenzen durch die kleine Größe gesetzt sind. Peter erzählt.
Alles hat seine Vor- und Nachteile. Natürlich, wenn man sagt, wir sind klein, können wir Dinge nicht machen, die wir vielleicht gern machen würden, weil sich das finanziell nicht rechnet bei der Kapazität. Auf der anderen Seite haben wir Möglichkeiten, die wir nicht hätten, wenn es größer wäre. Dass wir Nischenprodukte machen. Wir machen teilweise Veranstaltungen, wo wir wissen, wenn 10 Leute kommen, ist das sensationell. Insofern letztendlich ist so, wie es ist, ist gut.
Der kleine Raum hat für Ralf deshalb eine schöne Größe, denn...
Weil auch bei wenig besuchten Veranstaltungen ist der Raum noch belebt.
Aber...
Was uns vielleicht fehlt, das ist ein bisschen Raum... Nebenräume, ein Lagerraum oder irgend sowas oder ein zweiter Raum, wo jetzt zum Beispiel jemand gerade proben will und was stehen lassen kann oder so. Aber gut, was man jetzt hat, das hat man halt jetzt.
Ohne Zweifel, der Veranstaltungsraum hat sich verändert, er ist heller und übrigens auch höher geworden. Außerdem hat er eine bessere Infrastruktur. Das Raumgefühl ist heute anders. Ob besser oder schlechter, darüber können wir nicht urteilen, aber de facto ist der Kulturraum immer noch sehr variabel. Mal wird er bestuhlt, mal gibt es kleine runde Tische, um die sich die ZuschauerInnen setzen können, mal bleibt er unbestuhlt. Mal wird's richtig voll und die Leute stehen dicht an dicht, mal bleibt's eher leer, alles in Abhängigkeit von der Veranstaltung und natürlich dem Interesse des Publikums. Unverändert ist jedoch die besondere Andersartigkeit der Atmosphäre. Gedanklich zum Club Voltaire spaziert sind, einen kurzen Ausflug in dessen lange Hausgeschichte gemacht haben und dir vom Raumgefühl erzählt wurde, sind wir nun gemeinsam der Club Voltaire-Atmosphäre immer näher gekommen. Doch was macht sie aus? Ohne Veranstaltung wirkt der Club Voltaire leer und still. Im Sommer ist es hier angenehm kühl.
Die Atmosphäre kommt durch das Haus und durch die Geschichte. Das kriegt man in einem Neubau nicht hin. Und dann ist halt hier... Im Raum entsteht dann auch diese Nähe. Es ist familiär und zwar mit Künstlern, Publikum und auch uns als Mitarbeitern.
So beschreibt Peter die Stimmung vor Ort im Club Voltaire während einer Veranstaltung und meint etwas stolz.
Wir bekommen tatsächlich sehr viel Lob für die Atmosphäre.
Ralf fügt hinzu.
Also immer wieder hören wir das von Bands oder einzelnen Musikern, die auch vor größeren Sälen spielen. Die sagen, es ist ja toll bei euch, weil es so eine Nähe zum Publikum hat und eine spezielle, ich sage jetzt mit Absicht nicht intime Atmosphäre, sondern so eine spezielle persönliche Atmosphäre und so.
Dabei beziehen sich beide auf das Erdgeschoss, also den Veranstaltungsraum, von dem im Folgenden auch weiter die Rede sein soll. Es ist schwer, die Atmosphäre allgemeingültig zu beschreiben, denn diese lebt ja gerade davon, dass im Club Voltaire so viel Unterschiedliches stattfindet. Doch ohne Zweifel ist für Karin...
Also wenn man ein nahbares Konzerterlebnis haben will, wo man wirklich nah beim Künstler, bei der Künstlerin ist, dann kann man das hier erleben, da die Distanz ist hier sehr gering.
Die Größe des Raums und das Soziokulturelle ermöglichen ein wohnzimmerähnliches und ungezwungenes Setting. Hier gibt es keinen Dresscode, Platzkarten oder Pausengong. Zu Beginn und während einer Veranstaltung kaufen sich die meisten Gäste etwas zu trinken an der Theke. Darauf angesprochen erzählt Karin.
Also Thekengeräusche sind das Leid, aber vielleicht auch die Lust so von so einem barbetriebenen Kulturbetrieb. Die Geräusche, die da maßgeblich sind, ist Flop und Klirr und 2,50 € und so.
Apropos Geräusch.
Tatsächlich knarzt das Gebäude ab und zu, hörbar, auch während den Veranstaltungen.
Oft unterhalten sich nach den Veranstaltungen Künstlerinnen und Künstler und Publikum. Das macht die kleine, familiäre und gemütliche Atmosphäre im Club aus. Die meisten Veranstaltungen finden am Wochenende statt.
Weil da auch die Resonanz am größten ist, logischerweise. Den Mittwoch hatten wir den Jazzclub. Donnerstag ist eigentlich so ein klassischer Literaturtermin. Und Dienstag ist so gesellschaftliche Sachen oder Umweltsachen. So, aber nicht zwangsläufig. Das hat sich irgendwie so eingependelt.
Peter macht eine Pause und stellt fest, dass das Publikum von Veranstaltung zu Veranstaltung wechselt. Jörg bekräftigt:
Die Leute kommen halt wirklich wegen der Veranstaltung.
Sei es für das Kindertheater, die politischen Filmvorträge, die Lesungen, die Liedermacherabende, die Konzerte, die Schallplattenstunden, die Tanznacht oder einen der vielen anderen Abende. In den vergangenen 50 Jahren hat der Tübinger Club Voltaire mit diesem umfassenden Kulturprogramm tausenden Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne und unzähligen anderen Veranstaltungen einen Ort zum Proben, Ausprobieren und Aufführen gegeben. Auch außerhalb seiner vier Wände war und ist der soziokulturelle Verein aktiv. Von 1975 bis 1992 organisierte der kleine Club jährlich große, legendär gewordene Stadtfestivals. Einige der bekanntesten Namen, die im Club oder auf den Festivals aufgetreten sind, lauten zum Beispiel Bapp, Gerhard Polt, Hannes Wader, Wolf Biermann, Mercedes Sosa, Mikis Theodorakis, Mother's Finest, Miriam Makeba, Günter Wallraff, Pudis, Linton Kwesi Johnson,
Anne Heigis,
Konstantin Wecker und Hans-Dieter Hüsch. Aktuellere Auftritte hatten Sarah Lesch als Chanson Nedde, Bastian Brandt und Heiner Konschak. Zu Gast im Club waren unter anderem die regionalen Größen Helge Thun, Jakob Nacken und Eva Sauter. Und die besondere Atmosphäre im Club, vielleicht ist sie nun in Kombination mit Hausgeschichte und Raumgegenwart vorstellbarer geworden. Vielleicht bist du jetzt aber auch neugierig geworden und möchtest die Kultur von unten im Club Voltaire selbst einmal besuchen. Dann kannst du das besondere Club Voltaire-Feeling selbst erleben. Den Weg zum Club in der Hackgasse 26b in 72070 Tübingen, den kennst du ja jetzt. Das war das Haus in der Hackgasse 26b, das Zuhause des Club Voltaires. Über die Hausgeschichte, das Raumgefühl und die besondere Atmosphäre. Ein auditives Projekt, um den Club Voltaire über das Hören sichtbar werden zu lassen. Anlass war das 50-jährige Jubiläum des Clubs. Der Tübinger Club Voltaire wird gefördert durch die Stadt Tübingen und das Land Baden-Württemberg. Das aktuelle Veranstaltungsprogramm ist unter www.club-voltaire.net abrufbar. Mehr Informationen und Impressionen gibt es auf den Instagram- und Facebook-Accounts sowie auf dem eigenen YouTube-Kanal. Zu guter Letzt möchten wir uns bei unseren InterviewpartnerInnen und UnterstützerInnen bedanken. Tübingen, Herbst 2022.
Aber schon irgendwie gemütlich. Einladen.
Okay, danke schön.